Letzte Woche hatten wir es ja schon erwähnt, dass wir ja jetzt die ganzen Sonntage haben, die nur so aufgereiht werden. Erster Sonntag, zweiter Sonntag, dritte Sonntag nach Trinitatis. Und was sich dahinter verbirgt, ist ja das Pfingstfest. Das Pfingstfest ist ja auch so die Geburtsstunde der Gemeinde. Und wenn man sich dann die Geschichte der Gemeinde so ein bisschen anschaut, dann wird man merken, wie aus diesem Organismus, weil überall dort, wo Menschen zusammenkommen in einer Gemeinschaft, ist das ja auch ein lebendiger Organismus, also wo sich was aufeinander bezieht, wie aus diesem Organismus allmählich so eine Organisation wurde. Also Kirche hat dann auch ihre eigenen Verwaltungsstrukturen, also und ist ja auch so, dass wir hier bei uns immer Praktikanten haben, die Anna hat es ja vorhin auch erwähnt, die werden Verwaltungsfachangestellte. Also irgendwann wird eben aus einer aus einem Organismus dann auch eine Organisation mit seinen ganz eigenen Herausforderungen. Zum Glück gibt es ja Menschen, die sich dann mit Organisationsstrukturen dann auch beschäftigen und die dann so Organisationen auch beraten, kriegen meist viel Geld dafür, sind in der Chefetage beliebt. Alles, was da drunter kommt, findet es eigentlich verzichtbar. Aber naja, jeder, der schon mal so eine Erfahrung damit gemacht hat, weiß auch, wie sich das anfühlt und wie mitunter komisch das auch ist. Aber so wenn Menschen Organisationen beraten, dann tun sie das ja, weil man sagt, da passt etwas nicht mehr zusammen von dem, was diese Organisation lebt und von dem, was das Leben so mit sich bringt. Und dann versucht man eben in der Organisation so etwas zu verändern, damit das wieder zum Leben passt. Man könnte auch sagen, dass so die Landschaft sich verändert hat und die Landkarte überaltert ist. Wir kennen das ja auch so aus dem richtigen Leben, also in früheren Zeiten, ich weiß nicht, wer die von euch noch benutzt, gab es ja solche Landkarten und da hat man dann geguckt, wo man langfahren muss und das war ja immer irgendwie so eine ganz eigene Geschichte auch so, dann zu gucken, Mensch, wo geht's hin, was muss ich tun und. Und das war, ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, das war auch immer wieder eine spannende Geschichte. Dann von hinten, also als Kind im Auto, zu erleben, wie Mama und Papa damit umgehen. Also Papa saß ja immer am Steuer und Mama musste dann immer die Karte lesen. Und dann war immer die Frage, wo geht's denn jetzt lang? Und dann, guck doch mal. Und die nächste müssen wir rechts ab. Und dann war es irgendwie verkehrt und dann gab es mächtig Ärger. Und manchmal, guckt doch, wo wir hin müssen. Ja, aber die Straße, die gibt es hier nicht. Also das merkt man dann, das waren dann so Herausforderungen, dass die Landschaft sich geändert hat und die Landkarte eben irgendwie nicht mehr so richtig stimmte. Zum Glück ist das ja vorbei. Also ich weiß nicht, fährt von euch noch jemand nach Landkarten? Echt? Okay. Also, weil hier, wenn man verkehrt ist, dann muss man, und das ist ja bei so einem Navi heute wunderbar, da kann man, wenn sie sagt, nächste rechts abbiegen und man fährt geradeaus, rechnet die schnell aus, wie es dann weitergeht. Die schimpft auch nicht mit einem, du Blödmann, ich habe doch gesagt rechts und so, sondern sagt einfach, so, dann. Ja, Lisa, dann reden wir nochmal miteinander und kommen zusammen ins 21. Jahrhundert, weil das geht auch ohne. Aber schauen wir mal, weil man kann sich das runterladen. Also, manchmal entdeckt man eben, dass das, was auf der Landkarte ist, nicht mehr zu dem passt, was eben in der Landschaft dann vorkommt. Und dann muss man halt gucken, dass man sich irgendwie so einen Organisationsberater oder so holt und der guckt dann, dass die Karte auf den neuesten Stand kommt. Das ist jetzt für den Straßenverkehr ja eine ganz geschickte Sache, auch wenn man durch die Uckermark oder wo auch immer langfährt. Aber wie ist das eigentlich so im Leben? Was hat man da so für eine Landkarte, für die Landschaft, die wir so im Leben durchschreiten müssen? Und da geht es eben nicht um die Straßen und Plätze und. Und da ist für, sag mal, unterschiedliche Menschen ja, sind unterschiedliche Landkarten auch wichtig. Für die, für fromme Menschen ist das ja dann oft so die Bibel, die Tora. Und nach ihr versucht man dann sein Leben so auszurichten. Das gibt es auch schon seit langer, langer Zeit. Und als so lesen wir es dann in der Bibel, als Jesus dann in diese Welt hineinkam, da gab es so eine Auseinandersetzung, denn das ist ja das, was wir im Endeffekt ja so behaupten, dass Jesus, oder er das von sich ja auch gesagt hat, dass Jesus der ist, der diese Landkarte geschrieben hat. Damals eben die Tora, die Propheten und die Schriften. Und deswegen muss ja er eigentlich genau wissen, wo es lang geht. Und als die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also die Fachkundigen in Bezug auf die Landkarte für das Leben, als die dann mitbekamen, was Jesus so gelebt hat, da haben sie irgendwie gesagt, hör mal, du erzählst etwas, du lebst etwas, das kommt doch so in dieser Landkarte überhaupt nicht vor, das ist doch verkehrt. Und ein Punkt, über den sie sich aufgeregt haben, war eben, und so beschreibt Lukas das, im 15. Kapitel, viele Zöllner und Sünder nahten sich Jesus, so beschreibt er das, aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hielten eher Abstand. Die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und das hat auch etwas mit der Landkarte zu tun, die sie in den Händen hielten. Und sagten dann eben, das kann nicht richtig sein, weil das, was du lebst, das passt nicht mit dem zusammen, was wir hier drin lesen. Er isst und trinkt mit Zöllnern und Sündern. Er hat Tischgemeinschaft mit ihnen. Und das kann nicht sein. Das geht nicht. Und da gab es eben diese Auseinandersetzung dann auch zwischen Jesus, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihm. Jetzt ist nur wichtig, das auch im Blick und im Hinterkopf zu haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die, ich habe es ja auch schon öfters erwähnt, aber man muss das immer auch im Hinterkopf haben, die Pharisäer und die Schriftgelehrten würden nie sagen, sie machen nichts falsch im Leben, sie würden nicht sündigen. Aber diese Bezeichnung Sünder, das ist jetzt mal ein bisschen verkürzt, ist eben eigentlich, ja, Berufsbeschreibung ist, klingt ein bisschen blöd, aber Sünder war jemand, der eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt hat, die nicht rein war, die nicht koscher war. Und wer das eben gemacht hat, so gelebt hat, der war eben ein Sünder. Ein Zöllner zum Beispiel, deswegen immer diese Zusammenstellung Zöllner und Sünder. Also das hieß nicht, dass die Pharisäer so als Scheinheilige gesagt haben, wir machen ja nichts falsch in unserem Leben, aber ihr, sondern es waren eben die von Haus aus einfach auch falsch waren durch das, was sie gelebt haben. Und sagen, Jesus nimmt sie an und isst mit ihnen, das kann nicht wahr sein, das kann nicht richtig sein, weil in unserer Landkarte, in dem Buch, was uns sagt, wie wir zu leben haben, steht es anders. Gemeinde muss sich ja auch immer wieder auf das einstellen, was sich in der Welt dann verändert, weil das merken wir auch einfach durch die Lieder. Heute hatten wir ja wieder so ein bisschen so einen bunten Mix, aber wir singen jetzt nicht mehr so nur die Lieder aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert oder so, sondern irgendwie ist das, was Gemeinde ja auch ausmacht, diesen Organismus und diese Organisation, auch immer wieder herausgefordert, sich anzupassen. Und da gibt es auch auf dem frommen Markt viele, die sagen, ich kann euch sagen, was ihr tun müsst, ich bin jetzt hier euer Organisationsberater und macht das, jetzt macht die Musik ein bisschen mehr so und die Räume ein bisschen mehr so und. Und dann seid ihr wieder im 21. Jahrhundert angekommen. Das kann man so machen. Ist auch nicht ganz verkehrt. Aber das, was uns zuallererst dann bestimmt als Organismus und als Organisation, sind nicht solche Tipps und Tricks, sondern ist im Endeffekt das Leben Jesu. Wir als Gemeinde Jesu folgen diesem Mann nach und deswegen sollten wir immer zuerst auch danach fragen, was diesen Mann denn ausgemacht hat. Und das wollen wir in den nächsten Wochen auch tun, indem wir uns unterschiedliche Gleichnisse dann auch angucken. Und heute beginnen wir eben mit dem bekanntesten und berühmtesten Gleichnis aus Lukas 15, eben von diesem verlorenen Sohn. Wir haben die Geschichte ja gerade gehört. Und diese Geschichte wird auch ganz unterschiedlich beschrieben. Also verlorene Sohn hat man früher so gesagt. Manchmal sagen Leute auch von den beiden Söhnen. Manchmal wird dann die Liebe des Vaters in den Vordergrund gerückt als Beschreibung auch für diese Geschichte. Also man kann sie ja ganz unterschiedlich beschreiben. Aber dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ist in eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Wir werden über dieses Gleichnis auch an zwei Sonntagen nachdenken. Heute geht es um den ersten Teil. Man kann es fast ahnen, es geht um den ersten Sohn. Und dann gucken wir uns aber auch nochmal den zweiten Sohn an. Worum geht es in dieser Geschichte? Jesus erzählt ja die Gleichnisse immer, um den Menschen etwas vom Reich Gottes, von der Wirklichkeit Gottes, vom Wesen Gottes zu erzählen. Und er erzählt dies, damit wir uns daran dann auch ausrichten können, damit das unser Leben bestimmt. Auch eben gerade als Gemeinde, aber auch ganz persönlich in der Nachfolge. Und diese Geschichte ist da schon eine besondere Geschichte und sie ist so bekannt geworden. Man kann sie gut im Kindergottesdienst erzählen, deswegen hat sie natürlich auch so eine Berühmtheit erlangt und ist so eine wunderbare Geschichte. Aber in dieser Geschichte wird eben auch noch mal etwas deutlich, was man mit dem Begriff Zuhause beschreiben kann. Die Frage bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn ist auch die Frage nach dem, wo wir zu Hause sind. Und jetzt muss man auch das gleich mitdenken. Dabei geht es nicht darum, wie viele Häuser wir haben. Weil Haus, von Haus gibt es ja auch ein Plural. Das sind die Häuser. Wie lautet eigentlich der Plural von Zuhause? Gibt es nicht. Und ja, jetzt, warum eigentlich nicht? Fehlt das nicht irgendwie? Weil, und das ist die Botschaft Jesu, er sagt, du kannst viele Häuser haben, kannst an vielen Plätzen irgendwie auch irgendwie schlafen und. Aber er sagt, zu Hause gibt es in dieser Welt nur eins. Und er verbindet das eben mit seinem Vater. Und diese Geschichten eben vom verlorenen Sohn und so weiter, die drehen sich eigentlich um diese Frage, wo bist du zu Hause? Und es gibt nur ein Zuhause. Du kannst natürlich viele Wohnungen irgendwie haben, viele Häuser haben, aber zu Hause sein geht nicht hier und da und dort. Du kannst im Laufe deines Lebens ein paar Mal umgezogen sein und dort Freundschaften haben. Aber wenn du gefragt wirst, wo bist du denn zu Hause, dann ist das nochmal eine andere Frage. Dann geht es da nochmal um eine andere Wirklichkeit. Denn die Frage ist eben, wo bin ich zu Hause? Nicht, wo habe ich ein Zuhause, sondern wo bin ich zu Hause? Das ist eben die Frage nach dem Haben und nach dem Sein. Wo bist du beheimatet? Wo bist du zu Hause? Darum geht es in dieser Geschichte. In Lukas 15 begegnen uns ja so eben erstmal diese Geschichten von dem verlorenen Schaf, von dem verlorenen Groschen, von dem verlorenen Sohn. Und ja, Jesus erzählt eben, da hatte einer 100 Schafe, eins davon ist weg und er lässt die 99 zurück und rennt dem einen hinterher, um dieses eine Schaf wiederzuholen. Okay, vielleicht war es sein Lieblingsschaf, dann ist das verständlich. Aber aus ökonomischen Gesichtspunkten muss man überlegen, ob das so eine kluge Geschichte war. Auch die Frau, die dann ein Taler verliert, also da ging es höchstwahrscheinlich um eine Hochzeitsmitgift, die kramt alles rum und wo man sagen muss, Mädel, pass auf, vielleicht ist es besser, das erstmal auch abzusichern, was du hast, bevor du dich um das kümmerst, was dir fehlt. Also man kann da mit so einem, ich sag mal, buchhalterischen Gedanken rangehen. Und das ist auch einfach die Frage, wenn ihr durch die Straßen geht, wann bückt ihr euch? Bei einem Cent? Wer bückt sich nicht für einen Cent?
Kommt an, wie dreckig er ist.
Aber ist dann, ja, man muss sich schon überlegen, okay, ein Cent ist ein Glückspfennig. Nehmen wir mal 5 Cent. Oder 10 Cent oder 1 Euro oder 10 Euro oder 100 Euro. Wann bücken wir uns? Und viele gehen heute an einem Cent oder an 5 Cent erstmal vorbei. Wann fangt ihr an, zu Hause zu erzählen? Also kommt ihr nach Hause und sagt, ich muss dir erzählen, vorhin bin ich hier vom Gottesdienst nach Hause gegangen, da habe ich 1 Cent gefunden. Macht ihr das? Boah, aber die Begeisterung ist überschaubar. Wenn ihr 100 Euro gefunden habt, dann sagt ihr gleich, macht den Ofen aus und so, heute gehen wir essen. Also das ist ja, wenn es um das geht, was verloren gegangen ist, haben wir einfach so eine Wertigkeit auch. Also ich sag mal, frag mal bei den jüngeren Leuten nach, also bei 1 Cent. Ich glaube, die meisten gehen da grußlos dran vorüber, aber man weiß es nicht. Aber wenn man so denkt, dann muss man sagen, diese Geschichte vom verlorenen Schaf, also eins ist weg. Und es könnten ja, wenn er sucht, die 99 verloren gehen. Und dann? Wer puzzelt von euch? Also so nicht mehr so viele, aber der ein oder andere macht es. Wir haben ja auch unterschiedliche Puzzle. So beim Winterspielplatz und so haben wir auch kleine Kinder, die können mit 1000 Teilen nichts anfangen. Da geht es dann meist mit 4 oder mit 10 Teilen oder so los. Und wir haben aber auch da hinten so Puzzle liegen eben mit 1000 Teilen. Ich habe jetzt zwischendurch auch ein paar weggeworfen. Warum? Also wenn ihr ein Puzzle mit 1000 Teilen habt oder 5000, ist ja egal. Was ist das Dümmste, was passieren kann? Am Ende eins fehlt. Ja, jetzt habt ihr 5000 Teile und eins fehlt. Aber wo ist das Problem? Sobald ihr das eine gesehen habt, was fehlt und es merkt, werdet ihr was machen, wenn ihr auf dieses Puzzle guckt? Auf das schauen, was fehlt. Also wenn Jesus diese Geschichte erzählt, eben von dem verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen und von dem verlorenen Sohn, dann geht es zuallererst um eine Erkenntnis, und zwar um die Erkenntnis, dass es um Vollkommenheit geht. Und diese Vollkommenheit hat auch etwas mit einem Zuhause zu tun. Natürlich, wenn ich 1 Cent verliere, gehe ich nicht nach Hause und sage dann, ach Mensch, lass uns doch mal miteinander losgehen und wir müssen noch mal suchen. Aber wenn ihr ein Puzzle mit 1000 Teilen zusammensetzt und da fehlt ein Teil, werdet ihr merken, das fehlt wirklich. Auf den 1 Cent, man weiß noch nicht genau wie, vielleicht Finanzberater einschalten oder so, aber da kann man zur Not drauf verzichten. Aber dieses eine Teil, was fehlt, das fehlt. Und das ist erstmal der Vorgedanke bei diesen Geschichten, die Jesus jetzt von dem Verlorenen erzählt, dass er sagt, da fehlt etwas. Und das ist blöd, das ist mehr als blöd. Das ist so, dass der Vater im Himmel sagt, nee, da kann ich nicht mit leben. Weil wenn ich dann auf das Ganze gucke, sehe ich zuallererst immer, da fehlt etwas. Da kann ich nicht mit leben, sagt er. Und das ist etwas, was Jesus dann in dieser Geschichte dann auch den Leuten erzählt und versucht beizubringen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die konnten auch ohne Zöllner und Sünder, die konnten auch sagen, ach komm, es steht doch schon hier in der Landkarte, falscher Weg, haut nicht hin. Darauf können wir doch verzichten. Und dann kommt Jesus, hat Gemeinschaft mit diesen, weil er sagt, ihr könnt auf die verzichten, Vater nicht, weil ihm fehlt dann etwas. Wo ihr sagt, oh, wir haben doch 999 Teile, reicht doch. Vielleicht kann man mit dem Edding oder mit dem Stift das ein bisschen ausmalen und kaschieren oder so, aber reicht doch. Dann kann man das vielleicht so gut machen, dass man es fast gar nicht mehr sieht. Reicht doch. Und Jesus sagt, es kann sein, dass es euch reicht. Dem Vater reicht es nicht. Er will das Puzzle mit 1000 Teilen haben. Punkt. Und dann fängt er an, eben diese Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte ist eben die Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den 2 Söhnen. Man kann die sich auf ganz unterschiedliche Weise auch anschauen. eine Weise ist, dass man in diesen zwei Söhnen seine zwei Wirklichkeiten auch entdeckt. Also die Wirklichkeit des Jungen und des älteren Sohns. Und das ist eine Wirklichkeit, die für Menschen, die in einer frommen Welt groß geworden sind, ist eine Wirklichkeit, der sollte man dann auch wirklich mal ein bisschen nachgehen. Jesus erzählt die Geschichte und sagt, das ist ein junger Mann, der geht zu seinem Vater und sagt, zahl mir das Erbe aus. Jetzt sagen wir, uiuiui, wie kann man nur, also moralisch erstmal alles in Ordnung, was hier passiert, gibt es nichts dran zu beanstanden. Und dann bekommt er das Erbe ausgezahlt und dann geht er in ein fernes Land. Was ist eigentlich das Problem im Wald bei den dicken Bäumen? Man sieht nicht, was dahinter ist. Manchmal noch ein Baum. Und wie ist der meist dann geartet? Genauso? Boah, eher. Also wenn da ein Baum ist, der den ganzen Saft und so aus der Erde zieht, dann kann es schnell dazu kommen, dass die anderen verkümmern. Es gibt so Familienkonstellationen, wo es so einen sehr dominanten Vater gibt, der dann sehr viel Raum einnimmt, der immer weiß, was gut und was richtig ist und der auch immer Recht hat, der einen zu jeder Lebenslage dann auch sagen kann, mach so, mach so, mach so, mach so. Was ist das Beste, was du als Kind in so einer Familienkonstellation machen kannst? Abhauen. Weg. Wenn du wachsen willst und wenn du erwachsen werden willst, musst du weg von diesem Vater, weil sonst verkümmerst du. Wenn wir uns so ein bisschen die Lebensgeschichte von Menschen angucken, dann werden wir das sehr oft erleben, dass eben dort, wo sehr große Väter waren, die Kinder sehr oft verkümmert sind oder dass sie irgendwie kompensieren mussten und, und. Manchmal ist es eben wirklich lebensnotwendig und lebenswichtig auch, sich auch wegzubewegen, um einen eigenen Standpunkt zu finden, um selber herauszufinden, was man kann und was man denkt und was man mag und was einem schmeckt und, und. Und dieser Sohn sagt, ich muss hier weg. Das ist mir irgendwie zu eng, ich muss raus in die weite Welt, da gibt es doch noch auch andere Möglichkeiten. Vater, gib mir das Erbteil, ich will mich auf den Weg machen. Und was sagt der Vater? Hier hast du es. Also nicht, wie kannst du nur, du undankbarer Bengel und was weiß ich was. Nein, er sagt, hier hast du es, geh. Geh. Such dein Glück woanders und gib ihm dann eben nicht nochmal ein paar Ratschläge mit und sagt, ja, sondern hier sagt er, hier hast du dein Erbteil, geh. Können wir uns das vorstellen, dass Gott so ist, dass er sagt, geh. Wenn du in der Gemeinde bist, weil du Angst hast vor der Hölle, geh. Wenn du in der Gemeinde bist, weil du Angst hast davor, was deine Familie sagt und, geh. Wenn du hier hinkommst, um mich anzubeten, aber dein Herz eigentlich woanders schneller schlägt, geh. Geh und krieg raus, ob es für dich einen anderen Ort gibt, wo du sagen kannst, hier bin ich zu Hause, geh. Das ist erstmal etwas, was uns natürlich schwerfällt, aber wo ich glaube, dass das wichtig ist, auch den Kindern gegenüber. Wenn du sagst und das Gefühl hast, woanders bist du eher zu Hause, geh, geh. Und dann nicht mit moralischen Dachlatten oder so nicht niederprügeln und wie kannst du nur und darf man nicht und. Gott ist traurig, ich bin traurig, die Mama ist traurig und geh. Das macht der Vater an dieser Stelle. Und dann geht er eben in ein anderes Land und macht das, was man in Berlin eben auch so gerne macht. Sonntags morgens fahre ich immer da vorbei am Sisyphus und denke mir, Mensch, die schaffen es doch nicht mehr um 10 Uhr in Gottesdienst, wenn die da jetzt. Ich finde es schade. Denen ist es egal. Und er geht in ein fernes Land, um dort eben zu feiern und das Geld durchzubringen, weil, was ist denn der Sinn des Lebens? Spaß haben, glücklich sein, die eigenen Bedürfnisse dann eben erfüllt bekommen. Das ist doch das, worum es geht im Leben. Und er lässt so richtig die Sau raus. Und merkt dann auf einmal, Konrad Lorenz hat das ja so beschrieben, dass der Mensch oder dass es zur Verhausschweinung des Menschen kommt. Er merkt dann auf einmal, dass er irgendwie unter die Räder kommt. Dass das, was er sich ersehnt und erwünscht hat, erträumt hat, dass das nicht in Erfüllung geht. Und er hat immer mehr und immer mehr versucht, da rein zu investieren und merkt, dass er immer verlorener in sich ist. Eine der großen Herausforderungen ist immer auch der Umgang mit Rauschmitteln. Das fängt bei Zigaretten und bei Alkohol an und gehört dann eben, was weiß ich, wo auf. Und viele Menschen halten das Leben dann nicht mehr aus und versuchen am Anfang eben sich ein bisschen zu berauschen und kommen dann eben in irgendwelche Gebundenheiten, wo sie nicht mehr davon loskommen. Ich hatte jetzt die Woche, als ich wieder im Obdachlosenheim war, war da ein junger Türke, der erzählte dann so, haben wir ja da geboxt und er ist dann heimgekommen und erzählt dann so, wie er in seinem Leben durch Drogen eben dann immer mehr abgerutscht ist und nun an diesem Ort ist, wo die Verhausschweinung des Menschen mit Händen zu greifen ist. Weil die Sehnsucht nach einem Zuhause ihn mehr und mehr treibt und die Menschen mehr und mehr treibt und eigentlich immer mehr in den Untergang dann hineintreibt. Und davon erzählt Jesus. Und dieser Mann, am Ende begehrt er von den Schweinen oder mit den Schweinen aus dem Trog zu fressen. Und man verwehrt es ihm. Ja, das ist eben oft das, was wir Menschen erleben, auf der Suche, eben eigenständig zu werden, dass wir Wege einschlagen, wo wir eben nicht zu Hause ankommen. Macht Spaß irgendwie, vielleicht kann man da mal Urlaub machen, aber es ist kein Zuhause für den Menschen. Und das ist das, was er dann erlebt und geht dann irgendwann in sich. Und sagt, Mensch, die Tagelöhner bei meinem Vater, denen geht es besser als mir hier und kehrt um. Kehrt um zum Vater. Und wie viele von euch haben in ihrem Leben nicht auf spirituelle Weise oder wie auch immer, sondern handfest mit ihrem Elternteil oder wem auch immer so erlebt. Wir wissen doch, wie dann oft reagiert wird. Ah, jetzt mal auf mich gehört, hättest du dir das ersparen können. Ich habe es dir doch gleich gesagt. Warum hast du denn nicht auf mich gehört? Das ist oft das, was, ich sag mal, diese Umkehr dann auch verhindert. Dass wir genau wissen, wie die Leute dann auf uns gucken, wie sie über uns reden, wie sie mit uns reden. Und irgendwie war in diesem Sohn noch ein Bewusstsein vorhanden. Ja, vielleicht war die Verzweiflung auch so groß, dass er sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater, denn dort geht es den Tagelöhnern besser, als es mir geht. Und dann ging er zurück und erlebte etwas. Er hat sich ja schon vorgestellt, was er sagt, und hat vor dem Vater dann sein Schuldbekenntnis abgegeben und der interessierte sich überhaupt nicht dafür. Der sagte gar nicht, okay, gut, dass du da bist, wir gucken mal, aber jetzt reden wir erstmal. Setz dich mal hin und ich komme gleich zu dir und dann reden wir erstmal. Dann wird erstmal aufgearbeitet, dann wird erstmal Bilanz gezogen. Dieser Vater ist ein ganz anderer Vater. Denn dieser Vater geht so damit um, dass er ja aus dem Haus rennt, weil er wohl irgendwie immer rausgeguckt hat, also jetzt nicht 24 Stunden am Tag, aber immer sein Blick in die Ferne ging und weil er gesagt hat, ich kann ohne dieses eine Puzzlestück, kann ich nicht leben. Und diese Sehnsucht hat ihn Ausschau halten lassen nach dem verlorenen Sohn. Und als er kam, stützte ihm entgegen, rannte ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und war hin und weg. Also für uns vielleicht ein bisschen ja, verständlich, für die Menschen der damaligen Zeit vollkommen unverständlich. Ich glaube, das hat es ja auch schon mal erzählt irgendwie. In früheren Zeiten bin ich ja noch irgendwelchen Bussen hinterhergerannt und die Ines ist ja immer ein bisschen schneller auch irgendwie. Also auf lange Strecke, kurze Strecke bin ich immer. Und dann sagst du, komm, renn. Und, ich sag, Männer in meinem Alter, die rennen nicht mehr. Da gab es aber eine Ansage. Aber das war damals ein Mann in der Position, in dem Alter, der rennt nicht wie so ein Bengel durch die Gegend, sondern der schreitet würdevoll. Und in dieser Geschichte erzählt Jesus eben, das ist ja die Geschichte, die über seinen Vater erzählt, der rennt los und fällt diesem Kind um den Hals und küsst ihn und interessiert sich gar nicht für das Schuldbekenntnis. Sagt nicht, okay, dann leg mal deine Beichte ab und dann gucken wir mal. Nein, er ist einfach über alle Maßen froh, dass er wieder nach Hause gefunden hat. Und gibt ihm gleich wieder Ring und es wird ein Ring und feiert. Und also falls ihr euch heute über meinen Ring hier, den rosa, wundert, den haben die Schülerpraktikanten mir am Freitag geschenkt zum Abschluss. Deswegen trage ich ihn nicht lange, aber muss er. Also er kriegt gleich einen Ring aufgesteckt und kriegt gleich wieder Schuhe an die Füße. Und es wird gesagt, komm, wir feiern, denn du warst verloren und bist wieder da. Was ist das eigentlich für eine Geschichte von diesem verlorenen Sohn? Der Vater hat etwas verloren. Natürlich der Sohn auch und er ist mächtig unter die Räder gekommen. Aber Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, wenn du über das Leben nachdenkst, geht es darum, wo findest du ein Zuhause in dieser Welt? Und ich sage dir, das beste Zuhause findest du bei einem Vater, der für dich ist und der dich liebt und der mit dir unterwegs ist, egal wohin du gehst und wenn es nur in Gedanken bist. Und wenn du wieder zurückkommst, steht er mit offenen Armen da. Das ist doch das, was ein Zuhause ausmacht. Dass ich weiß, hier kann ich reinkommen und kann der sein, der ich bin. Kann so kommen, wie ich bin. Haben wir es ja vorhin gesungen. Kann einfach mir sicher sein, dass dort jemand ist, der sagt, du bist gewollt und ich liebe dich. Und das ist die Geschichte, die Jesus erzählt, wenn es um die Richtschnur für das Leben geht. Dass er sagt, es gibt so ein Zuhause. Und ich will euch davon erzählen. Und erzählt dann unterschiedliche Geschichten, wo es immer um diesen Vater im Himmel geht, der für uns da ist, der für uns offen ist, mit seinen Armen. Und daneben nicht sagen, dann komm du mir nach Hause, Bürschchen, sondern der uns herzt, weil er sagt, ich weiß, dass ihr auf die Zöllner und Sünder verzichten könnt. Ich nicht. Ich weiß, dass ihr, es gibt doch genug Menschen, auf den einen oder anderen verzichten könnt und gar nicht mehr hinguckt. Ich nicht. Ich weiß, dass ihr euer Leben bestimmen lasst von dem Vielen. Ich nicht. Und Jesus sagt, so ist Gott, dass er Ausschau hält nach diesen, um ihm Heimat dann zu geben. Und Gemeinde folgt Jesus nach. Wir sind Gemeinde Jesu. Und das ist etwas, was er uns auf die Landkarte unseres Lebens geschrieben hat. Und wenn die Landschaft sich ändert, dann müssen wir gucken, wo wir uns ändern müssen. Aber nicht an diesem Punkt. Das sollen und das wollen wir miteinander leben. Es gibt ein Zuhause, selbst für Zöllner und Sünder und Heiden und Lichtenberger. Amen.